Stimmt zu Gottes Ehren, froh ein Loblied an. Sagt es allen Menschen, was er uns getan. Denn von eigenen Wegen bracht er uns zurück, gab uns Heil und Segen und verdientes Glück. Hört die frohe Botschaft, Jesus Christus kam. Liebe unermessen nahm sich unser an. In die Zukunft schauen wir mit frohem Mut, weil er uns vertrauen, welcher Wunder tut. Singt vom Sieg der Freude, auf der Lebensbahn. Nur ist neues Leben, Christus geht voran. Er vermag zu geben, was er uns verheißt. Freiheit, ewiges Leben, einen neuen Geist.
Herzlich willkommen zu unserem Live-Gottesdienst nach ein paar Wochen der Übertragung nur. Schön, euch zu sehen, in die Gesichter zu schauen. Aber wir begrüßen auch die zu Hause gebliebenen, die später dann den Gottesdienst anhören werden. Der Sonntag Kantate steht unter dem Psalm 98. Und der Hauptvers darin heißt ja, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Da vielen ja die Übersetzung nach Luther bekannt ist, wage ich es heute mal, die Gute-Nachricht-Übersetzung zu nehmen. Darin heißt es, der Retter Israels, der Herrscher der Welt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Er hat Wunder für uns vollbracht. Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen. So hat er den Beweis erbracht, dass er rettet. Allen Völkern hat er gezeigt, auf ihn ist Verlass. Er hat sein Versprechen eingelöst und hat Israel Güte und Treue erwiesen. Bis ans Ende der Welt ist nun bekannt, dass unser Gott uns befreit hat. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Jauchzt vor Freude, preist ihn mit Gesang. Singt ihm Lieder zur Harfe, lasst den Lobpreis ertönen zum Saitenspiel. Lasst Trompeten und Hörner erschallen, jauchzt vor dem Herrn, dem Herrscher der Welt. Das Meer soll brausen mit allem, was darin lebt. Die Erde soll jubeln mit allem, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen. Denn der Herr kommt. Er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter Richter. Und im Namen dieses Herrn wollen wir den Gottesdienst feiern, im Namen des Sohnes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singt dem Herrn in dieser Zeit eine etwas provokante Aufforderung. Aber es zeigt uns, von Anfang an singen die Menschen. Und ich denke, ihr werdet vielleicht zu Hause so manches Lied für euch singen. Wir dürfen auch jetzt noch nicht singen und werden die Texte an, für euch anschlagen und ihr könnt sie im Herzen mitbeten. Wie die Sprache drückt die Musik das aus, was uns bewegt. Manchmal drückt Musik auch das aus, was wir schwer in Worte fassen können. Und Musik ist eine Gabe Gottes. Oftmals öffnet sie unsere Herzen wie ein Fenster für Gott. Musik ist die Möglichkeit, Gott zu preisen, ihn zu loben, Gottes Herz zu berühren. Und das drückt sich in vielen verschiedenen Stilen aus. Der Psalmist wusste auch damals, singt dem Herrn ein neues Lied. Aber er liefert auch den Grund unseres Singens mit, denn er tut Wunder. Wer Gottes Wunder in seinem Leben entdeckt, der soll das nicht für sich behalten. Der soll es weiter sagen und auch weiter tragen. Und wer ein bestimmtes Lied singt, dem gibt der Text oftmals, verbunden mit der Melodie, eine Öffnung für die Größe und Macht Gottes. Für mich ist ein Lieblingslied das, was wir am Schluss singen werden, Mein Jesus, mein Retter. Weil er allein erlöst uns und zieht uns zu sich. Habt ihr es bestimmt auch schon erlebt, dass ein Lied auch in schwierigen Situationen des Lebens helfen kann? Wenn man es singt wie ein Gebet, wie ruhiger und gelassener werden? Musik hat auch heilende Wirkung. Es unterstützt Gefühle der Freude und der Dankbarkeit. Und gemeinsam singen macht viel Spaß. Gerne erinnere ich mich an die Zeit vor 2 Jahren, als wir zum Chorfest in Eisenach gemeinsam geprobt haben und diesen Tag auch gemeinsam erlebt haben. Vielen Liedermachern und Komponisten ist es auch ein inneres Bedürfnis, die ewig gültige göttliche Botschaft in neue Worte und Klänge zu fassen. Es entstehen gerade in den letzten Jahren ganz viele neue Lieder, auch mit treffenden Texten, für manche von uns vielleicht ein wenig ungewohnt in der Sprache und vielleicht auch Melodie. Aber sie entwickeln sich doch zu Ohrwürmern. Kommt und lobe den Herrn, ist eins der Lieder, die wir als Gemeinde für uns entdeckt haben. Und in Form eines Liedes Gott zu loben und zu danken für alles, was er mir an Guten geschenkt hat, das stärkt Zuversicht auch im Glauben. Und diese Erfahrung, das wünsche ich euch von Herzen. Wenn wir singen und ihr meditierend mitbetet. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wie herrlich ist dein Name. Wie hoch erhoben bist du über uns. Wie groß sind deine Wundertaten. Wie gnädig und barmherzig und voller Liebe siehst du uns an. Dir allein gehört das Lob in alle Ewigkeit. Wir wollen in den Liedern dich loben und preisen und unserer Freude Ausdruck verleihen. Dein Lob möchte doch so gerne gesungen werden und dennoch weißt du, dass wir das hier gemeinsam nicht dürfen. Dennoch gefällt dir unser Lob. Und wir müssen in dieser Zeit leben, in der wir nur still mitsingen dürfen. Gemeinsam wollen wir dennoch vor dich treten, das vor dich bringen, was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die krank sind und für die Menschen, die anderen dienen in Therapie und Pflege. Wir bitten dich für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen der Einsamen, die Verbindung suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. Herr, wir bitten dich auch für die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Herr, wir sehnen uns auch zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. Füll du unsere Sehnsucht und komm du uns entgegen, du großer Gott. Amen.
Vater, wir sind hier, kommen wie wir sind, schauen auf zu dir, staunen wie ein Kind, alles in uns preist deine Gegenwart. Dein Wort verheißt, dem, der auf dich hat, in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an mit ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft, wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun, wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist. Alles bringen wir, ehren dich allein, wollen immer mehr wahre Beter sein. Denn es ist die Zeit, in der sich erfüllt, dass dein Wort dich preist, so wie du es willst, in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an mit ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft, wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun, wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist.
Der Predigttext für heute ist aus dem ersten Buch Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehet da habe ich euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habt ihr alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sein und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz. Gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das Dunkel durchdringt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt. Licht und Lebens, das Dunkel durchdringt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst.
Vater im Himmel, danke, dass du mitten unter uns bist. Öffne du jetzt unsere Herzen und unsere Sinne, mach du uns offen und weit auf dich zu hören. Ja, und komm du zu uns, erfülle du uns mit deinem Geist. Amen. Wir hatten ja jetzt eine lange Predigtreihe über Lukas. Im Grunde genommen beginnend mit Heiligabend. Bis jetzt, vor 2 Wochen, hatte ich bis auf die Allianz-Gebetswoche konsequent über das Lukas-Evangelium gepredigt. Nun ist Jesus auferstanden. Und es laufen die Vorbereitungen auf Himmelfahrt. Und nach Jesu Weggang soll ja dann der Heilige Geist, der Tröster, kommen. Und aus diesem Anlass habe ich jetzt eine kleine Reihe, 3 Sonntage insgesamt, über den Heiligen Geist. Mal ein bisschen da drauf schauen. Wenn wir in der Bibel lesen, gerade das Alte Testament natürlich lesen, dann lesen wir das aus heutiger Sicht. Mit heutiger Sicht meine ich, wir glauben an einen dreieinen Gott, der sich offenbart in 3 Personen, in Vater, Sohn und Heiligem Geist. Mit diesem Blick und mit diesem Wissen lesen wir die Bibel und lesen wir natürlich auch das Alte Testament. Dabei möchte ich in der Vorrede, in der Einführung auf ein paar Dinge hinweisen, wo es gut ist, wenn wir uns über diese bewusst sind, beim Bibelstudium, beim Bibellesen. Im Alten Testament gibt es keine Offenbarung der Dreieinigkeit. Das ist nicht die Intuition des Alten Testaments. Im Alten Testament ist Gott einer. Es gibt nur einen Gott. Gott ist der Einzige, der einzig Wahre. Das ist eine der Hauptbotschaften des Alten Testaments. Warum? Es ist der Kontrast. Nach der Schöpfung und dem Ungehorsam der Menschen und der Trennung von Gott, das was wir als Sündenfall bezeichnen, wird die Gottlosigkeit erstmal so schlimm, dass Gott die Welt, also die Menschheit neu startet. Wir kennen die Geschichte von Noah. Aber auch nach Noah wird Gott aus dem Leben der Menschen verdrängt. Er wird ersetzt, indem die Menschen anfangen, nicht Gott anzubeten, sondern die Geschöpfe, Sonne, Mond, irgendwelche Tiere oder sich eben irgendwelche Figuren basteln und schnitzen und gießen für Fruchtbarkeit und Krieg und alles Mögliche. Und so wird Elohim bei den Menschen, also Elohim, Gott, einer von vielen. Und in diese Situation hinein geschieht die Offenbarung Gottes als der einzig wahre Gott. Er beruft den Abraham dann, später Israel. Und die Betonung liegt bei allem, was wir lesen, ganz klar auf dem: Ich bin Gott. Und zwar bin ich Gott, der Herr, der einzige Gott, der Allmächtige, der einzige Gott, der Macht hat. Die Leseweise, dass wir im Alten Testament, wenn wir lesen, gerade natürlich auch im Deutschen, komme ich gleich noch drauf, den dreieinigen Gott entdecken, die kommt eigentlich aus viel, viel späterer Zeit, wenn man es genau nimmt, aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, wo Augustinus und Co. Im trinitarischen Streit lagen und fragen, wie ist denn das eigentlich, wie verhält sich das? Und dann hat man angefangen dann zu suchen, ja, wo finden wir denn den Heiligen Geist, wo finden wir Jesus im Alten Testament? Für uns ist es völlig in Ordnung, wenn wir die Bibel so lesen. Ja, ich sage nicht, dass das falsch verstanden wird, dass wir den Heiligen Geist und Jesus nicht entdecken. Der Punkt ist es aber, es ist nicht der Gedanke, der dahinter steckt, sondern wir entdecken das, weil wir es mit unserem Wissen lesen. Und es sind sprachlich einige Hürden. Wenn wir zum Beispiel in unserer geliebten Luther-Übersetzung lesen Geist Gottes, da übersetzt, dann steht da Ruach Elohim oder für Geist des Herrn steht da Ruach Yahweh. Das ist in den meisten Übersetzungen so, wenn man die nebeneinander legt, egal ob Elberfelder, auch Hoffnung für alle und so weiter. Der Punkt ist aber, das Alte Testament kennt die Bedeutung Geist für Ruach nicht. Die Bedeutung Geist für Ruach kommt eigentlich erst dazu, als man die Bibel, das Alte Testament, ins Griechische übersetzt mit Pneuma, und Pneuma bedeutet eben auch Geist. Ruach in seiner eigentlichen Bedeutung bedeutet Wind, das bedeutet Atem. Ja, wenn wir also lesen, der Geist Gottes schwebt über das Wasser, Ruach Elohim, dann steht da, der Atem Gottes weht über das Wasser. Und das, da wird es deutlich, wenn wir die Bibelübersetzungen, mit welcher theologischen Motivation, mit welcher theologischen Sicht übersetzen wir Dinge, dass bei uns dann eben Geist dann steht. Wenn ich zum Beispiel, wenn man das jüdische Alte Testament nimmt, also die deutsche Übersetzung davon, von Naftali Tursinai, das ist die Ausgabe, die ich habe, da steht selbstverständlich Windhauch. Da übersetzt niemand Geist. Ruach ist, kommt sehr, sehr häufig im Alten Testament vor und wird verschiedentlichst angewendet, also weit über 400 Mal. Ich hab mal, und es ist dann spannend, wie übersetzt man Dinge? Ich habe mal eine Geschichte rausgelesen, die Königin von Saba, die kennt ihr ja alle. Und die kommt zu dem Salomo und die sieht die ganze Pracht und Herrlichkeit. Und die ist, modern sagt man, total geflasht. Und da steht dann wörtlich im Hebräischen, und es war kein Ruach mehr in ihr. Jetzt übersetzt das hier mal Ruach mit Geist. Ja, es war kein Geist mehr in ihnen, heißt auf gut Deutsch, sie hat den Geist aufgegeben, sie ist dran gestorben. Das ist eigentlich Blödsinn. Es war kein Atem mehr in ihr, es war kein Wind mehr in ihr, es stockt ihr der Atem, übersetzt die neueste Luther-Übersetzung 2017, die Version davor hat noch übersetzt, geriet außer sich vor Staunen. Daran sieht man, wie kompliziert es manchmal ist, die Dinge in eine andere Sprache zu übertragen. Die Verwendung, wie gesagt, von Ruach als Geist taucht erst über die Septuaginta und dann über in der rabbinischen Literatur auf, durch Pneuma. Insgesamt muss man dazu sagen, spielt die Kombination von Geist, also Ruach und Gott im Alten Testament sowieso eine geringe Rolle. Es kommt nur 45 Mal überhaupt vor. Im Vergleich in der Apostelgeschichte Heiliger Geist kommt schon allein über 40 Mal vor. Also im ganzen Alten Testament nehmen wir noch ein bisschen was dazu. Wenn Gott sagt, mein Geist, kommen wir gerade mal auf 88 Stellen, wo das überhaupt Thema ist, Ruach und Gott. Und im Neuen Testament weiß ich gar nicht, wie viel 100, habe ich nicht nachgeschaut. Und es zeigt einfach den Schwerpunkt in der Offenbarung Gottes im Alten Testament. Und dann kommt eben noch dazu, wie stufen wir Ruach ein? Der kanadische Theologe, den habe ich halt jetzt diese Woche gelesen, sagt, Ruach Elohim ist ein bildhafter Ausdruck, der ist eigentlich mehr so zu verstehen, nicht als Geist Gottes im Sinne von heiligem Geist, wie wir das heute, also heute im Neuen Testament lesen oder verstehen würden, sondern es ist mehr der Arm Gottes. Es ist mehr die Hand Gottes, so in diesem, auf dieser Ebene bewegen wir uns. Im Alten Testament finden wir Gott also als Elohim oder Yahweh. Und wir finden ihn häufig in einer näheren Beschreibung. Wir kennen zum Beispiel Yahweh Elohim, Gott der Herr. El Shaddai, Gott der Allmächtige, also El ist ja die Kurzform von Elohim, Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscharen und vieles andere. Und wenn es geht Ruach Elohim, ist es eigentlich mehr ein Zusatzwort, das Gott näher beschreibt. Ja, es hat so einen verstärkenden Charakter. Es ist eben nicht einfach nur Gott, sondern es ist Gott. Ruach Elohim, Wind Gottes, beschreibt die von Gott, die verändernde Kraft. Gott in seiner verändernden Kraft und Macht, in der er handelt. Das ist Ruach Elohim und Ruach Yahweh. Und wir alle wissen, das hat jeder hier im Raum schon mal erfahren, welche Macht Wind hat. Ja, wie machtvoll Wind ist. Gottes Geist oder Geist des Herrn ist also nicht automatisch, wenn wir das lesen, irgendwie gleichzusetzen mit Heiliger Geist. Das war der Sinn der ganzen Vorrede. Ich hatte es kürzlich mal erwähnt in einer anderen Predigt. Gott insgesamt ist ja Geist. Ja? Johannes 4, 24, Gott ist Geist, und wenn wir ihn anbeten, sollen wir ihn anbeten in Geist und in der Wahrheit. Gott ist ein geistliches Wesen, eine Person, aber heilig, unnahbar, unantastbar für uns. Nicht körperlich wie wir. Ich bin überzeugt, Gott ist in irgendeiner Form auch körperlich existent, aber nicht in dem Sinne. Die Bibel-TV-Schauer unter uns, die kennen die Ruth Lapid. Und die weist mal auf ein ganz wichtiges Detail in der Schöpfungsgeschichte. Deswegen habe ich die lesen lassen eigentlich als Schriftlesung. Darauf hin, Abbildlichkeit des Menschen jetzt hier in dieser Schöpfungsgeschichte definiert sich nicht aus dem Klumpen Erde, aus dem wir gemacht sind, sondern die Abbildlichkeit des Menschen definiert sich aus dem Lebensatem, den Odem des Lebens, den Gott uns einhaucht. Das macht unsere Ebenbildlichkeit aus, nicht das hier, was wir hier sehen. Und das finde ich in diesem Zusammenhang einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Können wir dann überhaupt noch von Geist Gottes im Alten Testament reden? Natürlich. Und wir dürfen auch das Wirken des Heiligen Geistes entdecken, aber eben, wie gesagt, mit dem Hintergrund, Gott ist der eine. Und in Trinitatis reden wir dann mal ein bisschen über Dreieinigkeit. Und jetzt schauen wir mal, wie wirkt dieser dreieine Gott, der sich im Alten Testament offenbart, wie wirkt der? Im Kontrast zum Neuen. Gott wirkt an manchen Stellen im Neuen Testament anders, beziehungsweise durch andere Personen. Ja, er kommt als Sohn in die Welt, das gibt es im Alten Testament nicht. Ja, und er sendet an Pfingsten seinen Geist und gießt ihn aus über alles Fleisch. Gibt es im Alten Testament auch nicht. Wie wirkt Ruach, von dem reden wir, wenn wir im Alten Testament reden? Wie wirkt Gott? Das eine ist deswegen dieser Text vorhin von Tabea, schöpfend. Das erste, was Ruach tut, ist, er gibt Leben. Ruach Elohim weht über den Wassern der öden, trostlosen und dunklen Erde. Über dem Tohu Wabohu steht da eigentlich. Ja, Tohu Wabohu hören wir heute als Chaos. Ja, chaotische Verhältnisse. Und er spricht, es kommt der Hauch, der Atem Gottes aus seinem Mund. Und es wird. Die pure Macht aus dem Munde Elohims reicht aus, um Licht zu schaffen, um Wasser zu trennen, Pflanzen und Tiere zu erschaffen. 5 Tage lang. Bis er dann sagt, jetzt wollen wir Menschen machen. Da ändert er es. Die Schaffung des Menschen ist nicht, Gott spricht und es wurde, sondern hier formt Gott aus Staub und Erde, aus dem Erdboden, ein Abbild von sich und haucht ihm den Atem des Lebens ein. Wie gesagt, Gott ist nicht, wir sind nicht Abbild in der Form von Gott. Gott ist nicht Adam, genommen von Adama, also Gott ist nicht Mensch, genommen vom Erdboden, sondern Gott ist Geist. Und wie gesagt, Gott spricht hier nicht, sondern er formt den Menschen mit seinen eigenen Händen und bläst ihm den Odem des Lebens in seine Nase ein. Und in der Schöpfungsgeschichte begegnet uns Ruach Elohim als die erschaffende Kraft. Auch ganz interessant, ich komme nochmal auf Ruth Lapid, sie weist ausdrücklich dafür hin, guckt euch mal den Elohim an, was der hier tut. Hier offenbart sich ein Gott, der arbeitet. Im Gegensatz zur Götterwelt des Alten Testament, die nur da ist, um sich bedienen zu lassen. Beispiel Baal ist Herr oder Besitzer, ja, deswegen ist er die größte Konkurrenz Gottheit im Alten Testament zu Elohim, weil er denselben Anspruch erhebt. Aber er ist nicht Schöpfer. Der will angebetet werden und sich bedienen lassen. Ja, wenn man die Götterwelt an der Römer und Griechen anguckt, zum Beispiel, ist genau. Ich finde den Hinweis ganz, ganz wertvoll. Hier offenbart sich Gott als jemand, der arbeitet, der aktiv diese Welt erschafft. In Hiob finden wir dann zum Beispiel ein wunderbares Loblied auf die Schöpfung Gottes. Am Himmel wurde es schön durch deinen Wind, durch deinen Atem, durch deinen Rucho. Das Zweite, was Ruach tut, er greift lenkend in die Geschichte ein oder in die Natur. Psalm 104, du verbirgst dein Angesicht, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, also ihren Ruach, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, deinen Ruach, so werden sie geschaffen und du machst neu das Antlitz der Erde. Hier ist ein wunderschönes Wortspiel drin. Du nimmst ihren, also unseren, den menschlichen Ruach, den menschlichen Lebensodem und sendest deinen. Manche übersetzen das zum Beispiel so, also wenn man jetzt ein paar Übersetzungen nebeneinander legt, du nimmst ihren Lebensatem und sendest deinen Geist. Noch deutlicher wird es in Jesaja 40, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem, auch wieder Ruach, also immer wenn ich jetzt diese Worte benutze, steht da im Original Ruach oder die grammatische Form davon. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Nochmal, weil ich jetzt unterbrochen hatte, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, das Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ja, das ist ein poetischer Text, den wir hier lesen. Der Atem und das Wort, nicht das Geschriebene, ja, wenn hier von Wort die Rede ist, ist immer das Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, gemeint. Dasselbe wie bei der Schöpfung. Ruach Elohim greift in die Natur und in unsere Geschichte ein. Und dann ist Ruach Elohim derjenige, oder Ruach Yahweh, derjenige, der sich mitteilt. Und zwar seinen Boten, wir sind ja im Alten Testament, seinen Boten mitteilt, ihnen Einsichten und Weisheit, Wahrheiten Gottes gibt. Gerade auch dann, wenn sie sich vergaloppiert haben und auf dem falschen Weg sind. Ich habe mal einen Klassiker rausgesucht dazu, den Bileam. Bileam ist ein Prophet Gottes. Ja, nicht irgendein Heidenprophet. Bileam ist ein Prophet Gottes, aber der lässt sich anheuern gegen gute Bezahlung, um Israel zu verfluchen. Und dann heißt es, Ruach Elohim kam über ihn und dann musste er das Volk segnen. Bileam bekommt die Wahrheit, den Plan Gottes hier mitgeteilt und Gott bringt ihn hier wieder zurecht. Die verändernde Kraft Gottes aus dem Mund Gottes, die verändert den Bileam und er muss das Volk segnen. Es passiert auch anderen später. Was bei Bileam aber, finde ich, deutlich wird, neben dass der Ruach den Willen Gottes mitteilt, ist die Unwiderstehlichkeit, mit der hier gewirkt wird. Der Bileam, der kann gar nicht anders. Der kann sich dem nicht verweigern. Andere haben das versucht. Der Jonah hat versucht abzuhauen. Gegen dieses Wirken Gottes sich aufzunehmen, hat ihn Gott wieder eingesammelt. Und zwar relativ heftig. Saul, als er den Propheten begegnet, zweimal findet man so eine Geschichte über Saul, das eine Mal, als er zum König gesalbt ist, das andere Mal, als er David verfolgt. Er begegnet dem Propheten um Samuel und der Geist, der Ruach, kommt über ihn und er kann sich dem nicht entziehen. Er wird mitgerissen von diesem, ja, weggefegt, kann man schon sagen, und ist völlig aus seiner Bahn von dem, was er tun wollte. Also Ruach, Gott teilt sich mit und er ist aber, wenn er so handelt und wirkt, auch unwiderstehlich. Ein viertes wäre lehrend, er belehrt und unterweist. Bei Nehemia, jetzt wird es aber hier, bei Nehemia 9, Vers 20 heißt es, du gabst ihnen, dem Volk Israel, deinen guten Geist, sie zu unterweisen. Nehemia redet von der Wüstenwanderung. 40 Jahre Wüste, da gab es nicht nur die 10 Gebote, sondern die ganzen Unterweisungen, Opfergebote, Gebote über Scheidung, Erbrecht, Sabbatgebote und so weiter. Gott nutzt die Zeit, um das Volk zu unterweisen. Und das tut er mit Ruach, dem Wind, der wiederum aus dem Mund Gottes kommt. So wie wir es gerade im Psalm 104 hatten. Übrigens, ich habe hinten einen kleinen Zettel auf den runden Tisch gelegt, wo alle Bibelstellen nochmal draufstehen. Ich habe gedacht, es sind so viele Bibelstellen, ich heute Morgen um die Ohren hau. Ich schreibe es euch nochmal auf, kann man es nochmal selber nachlesen, wenn man das möchte. So, und dann passiert noch was ganz anderes, dass Gott Menschen ganz individuell ausrüstet. Und zwar dann, wenn es um eine besondere Aufgabe geht oder eine besondere Not besteht. Zum Beispiel für die Leitung des Volkes. Ja, wir können das lesen bei Salomo, wir können das lesen bei David zum Beispiel. Am bemerkenswertesten fand ich aber die Geschichte von Josef. Und da hätte ich das, wenn du mich so gefragt hättest, nicht gesucht. Als es um die Frage geht, also ihr kennt die Geschichte, Josef kommt aus dem Gefängnis, um dem Pharao seinen Traum zu deuten, mit den mageren und den fetten und den mageren Kühen. Er deutet es und gibt dann gleichzeitig noch den Ratschlag, ja Leute, sammelt in den 7 fetten Jahren genügend Korn, damit er in den 7 mageren nicht verhungert, damit alle genügend zu essen haben. Und dann heißt es, wo die Frage ist, ja und wer soll den Job übernehmen? Da heißt es, wie können wir einen Mann wie diesen finden? Also sagt der Pharao, wie können wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Ruach Gottes ist? Der Josef, der hat aufgrund seiner Situation eine besondere Gabe erhalten. Er hat die Träume gedeutet und den Vorschlag gemacht, der Hungersnot zu begegnen. Und da kommt dann gleich noch ein sechstes mit rein, dass Ruach Erkenntnis schenkt. Und zwar jemand, der überhaupt nicht an ihn glaubt. Ja, der Pharao war jetzt kein so verstehe ich das, kein Gläubiger, der an Jahwe oder so geglaubt hat, also an den Gott, an den Josef geglaubt hat. Aber der Pharao erkennt aus dem heraus, was Josef tut und sagt, das ist das Wirken eines einzigartigen Gottes. Ja? Er erkennt in dem, wie Josef gesegnet ist, Ruach Elohim. Auch wenn er dadurch selber überhaupt nicht zum Glauben kommt, aber er hat eine Ahnung oder besser eine Erkenntnis. Später bei Daniel und Nebukadnezar finden wir Ähnliches. Und dann als letztes, er befähigt zu besonderen Aufgaben. Er rüstet jemanden mit ganz speziellen Fähigkeiten ein. Gerade eben hat man so Leitung und Erkenntnis, aber auch für ganz, ganz bestimmte Aufgaben. In der Wüstenzeit ging es darum, wie soll Gott verehrt werden? Gibt Gott den Auftrag, die Stiftshütte und die entsprechenden Geräte zu bauen. Und da wird ein Mann beauftragt, Bezalel heißt er. Und von dem sagt Gott, ich habe ihn erfüllt mit meinem Geist, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten. Weil der soll nämlich die Pläne machen für die ganzen Tempelgeräte und soll auch gucken, dass das alles ordentlich und in meinem, also in Gottes Sinne, hergestellt wird. Also da wird ganz besonders, hier habe ich einen Mann ausgesucht und den statte ich damit aus, den habe ich besonders ausgestattet, dass er diese Aufgabe erledigen kann. Und David bekommt musikalische Fähigkeiten. Wenn wir 2. Samuel 23 lesen, dann lesen wir, der Ruach Jahwes hat mir gegeben, die Lieder ihn zu loben. Und das kommt dann unserem neutestamentlichen Verständnis vom Wirken von Gottes Geist schon recht nahe. Und wir lesen unbewusst ganz automatisch solche Dinge schon. Also mir geht es zumindest so, wenn ich das lese, ganz rein. Jetzt stellt sich die Frage, ja, das finden wir doch eigentlich im Neuen Testament auch, was ich jetzt erzählt habe. Heiliger Geist gibt besondere Gaben, redet persönlich zu Menschen, lehrt, erinnert an alles und so weiter. Das stimmt. Wir finden viele Parallelen von Ruach Elohim zum Heiligen Geist. Die Parallelen gibt es, die dürfen wir, will ich gar nicht wegregen. Und deswegen mal drauf schauen, möchte ich mal eben drauf schauen, wer oder was ist eigentlich Heiliger Geist. Da schauen wir dann nächste Woche aufs Neue Testament. Aber ganz wichtig, der wesentliche Unterschied zwischen allem, was ich jetzt gesagt habe, und im Neuen Testament ist, dort wo Gott Ruach handelt, Menschen auch erfüllt, ist es immer nur eine Momentaufnahme. Ruach Elohim handelt punktuell an Menschen, erfüllt oder befähigt sie. Manchmal für eine bestimmte Aufgabe, manchmal für einen Lebensabschnitt. Aber es war nicht allgemein für das Volk Gottes, oder gar für die ganze Welt. Da kommt ein ganz wichtiger Hinweis dann später in den Propheten, wo es dann bei Joel heißt, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgeben, gießen über alles Fleisch. Da reden wir dann von Pfingsten. Oder es kommt die Zeit, da werdet ihr nicht mehr in Tempeln opfern, und anbeten, sondern ich will ihnen mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Jeremia sind wir da. Was hier angedeutet wird bei den Propheten, gibt noch mehr Stellen, ist die Kehrtwende Gottes mit den Menschen in der Geschichte. Es gibt eine wirkliche Kehrtwende. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, nicht nur Israel, sondern alle, wird durch das Erscheinen Jesu, dem Jesus auf die Bühne dieser Welt trifft, in dem Gott Mensch wird, Und anschließend Gott den Heiligen Geist gibt, für alle Menschen ausgießt, radikal verändert. Und dort, wo vorher überhaupt kein Zugang war zu Gott, beziehungsweise über die Priester, über Opfer und so weiter, man versucht hat, nicht nur versucht, sondern auch real natürlich, zum Beispiel Vergebung der Schuld zu bekommen, lebt Gott, lebt Christus jetzt in uns. Aber eben nicht irgendwie, sondern er lebt in uns durch den Heiligen Geist, durch den Parakletus, den Tröster, der dann kommt. Und zwar nicht nur für jetzt, für, ja, mach die Tempelgeräte und dann ist wieder gut. Oder für den Josef, der eben die Träume deuten kann oder sonst irgendwas, sondern dauerhaft. Ganz, ganz andere Situation. Ruach Elohim, der Atem, der Wind Gottes, die verändernde Kraft, die diese Welt und uns bewegt. Im Neuen Testament, da schauen wir dann nächste Woche mal drauf, wie da die Situation dann oder wie uns da der Heilige Geist beschrieben wird. Soweit für heute. Amen.
Deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder.
O Gott, ich bete dich an, du Weisheit, die mich erdacht. Du Wille, der mich gewollt. Du Macht, die mich geschaffen. Du Gnade, die mich erhoben. du Stimme, die mich ruft. Du Wort, das zu mir spricht. Du Güte, die mich beschenkt. Du Barmherzigkeit, die mir vergibt. Du Liebe, die mich umfängt. Du Geist, der mich belebt. Du Ruhe, die mich erfüllt. Du Heiligkeit, die mich wandelt, dass ich nimmermehr ruhe, bis ich dich schaue. O Gott, ich bete dich an.
Still, ich bin einfach da.
Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Ich bring dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was sich daraus gemacht hat. Es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus.
Herr der Herrlichkeit, wir verstehen es nicht, wie viel mehr gebührt.
Ich bin schwach und arm, was ich hab, bist du, jeder Atemzug.
Ich bring dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was sich daraus gemacht hat. Es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus.
Die Musik verhallt, alles ist ganz still. Ich bin einfach da.
Schaff Raum deinem Wort, Herr Gott, und streu es aus über die Welt. Wir bitten dich, es falle bei uns auf guten Boden. Es finde überall Gehör, wo Menschen leben und dich suchen. Herr, unser Gott. Ganz nah ist dein Wort, Herr, unser Gott. Ganz nah deine Gnade. begegne uns denn mit Macht und Erbarmen. Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich, sondern mach uns offen und empfänglich für deinen Sohn Jesus Christus, damit er uns suche und rette, heute und täglich und bis in Ewigkeit. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr.
Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut.
Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir. Sag mir für deine große.
Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut.
Ich würde euch bitten, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wie gesagt, hinter liegt so ein Zettelchen, wer die Bibelstelle nochmal nachgucken will. Ansonsten kommt gut nach Hause, einen gesegneten Sonntag. Bis nächste Woche.